Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir seine Liebe wahrnehmen dürfen, dass sie immer wieder neu ist und dass wir auch immer wieder aufs Neue seine Liebe und seine Gnade preisen dürfen. Ich möchte ein Psalmwort lesen vor dem Gebet. Lasst uns dazu aufstehen. Aus Psalm 95, hier sagt dieser Psalmist: Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzend dem Felsen unseres Heils. Lasst uns mit Dank vor sein Angesicht treten, mit Liedern oder Lobgesängen ihm jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Er, in dessen Hand die Tiefen der Erde sind und dem auch die Gipfel der Berge gehören. Er, dem das Meer gehört. Er hat's ja geschaffen und das Festland, seine Hände haben's gebildet. Komm, lasst uns anbeten und niederfallen, die Knie beugen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Möchtet ihr heute doch erhören auf seine Stimme, verstockt nicht euer Herz wie bei Meribah, wie am Tage von Massa in der Wüste, wo selbst eure Väter mich versuchten, mich prüften, obwohl sie doch sahen mein Tun. 40 Jahre hegte ich Abscheu gegen dieses Geschlecht und sagte, sie sind ein Volk mit irrendem Herzen. Sie aber wollten von meinen Wegen nichts wissen. So schwur ich denn in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhestatt. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir dein Volk sein dürfen, deine Auserwählten, die du erlöst hast, die du erkauft hast, die du zu deinem Eigentum erwählt hast. Wir sind so dankbar, dass wir mit freudigen Liedern dir zujubeln dürfen, dass wir mit Danksagung vor dir treten und deinen heiligen Namen preisen, denn ein großer Gott bist du. Das erkennen wir an, Herr. Du hast den Himmel gemacht und auch das Meer und alles, was da ist, Herr, ist durch deine Hände Werk entstanden. Auch wir sind dein Werk, Herr, möchten dich preisen, Herr. Wenn schon die ganze Schöpfung dich preist, wie sollten wir dich nicht preisen und deinen heiligen Namen ehren und anbeten? Herr, wir möchten unsere Herzen nicht verstocken. Nein, Herr, sondern wir möchten uns auftun und dir den Lobpreis und den Dank bringen aus der Tiefe unserer Herzen. Denn du hast uns zu deinem Volke gemacht. Wir beten dich an. Du bist unser Gott. Du bist unser Herr. Du bist uns alles in allem geworden. Wir rühmen deine Gnade. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Jauchzen dem Felsen unseres Heils. Herr, lasst uns mit Dank vor dein Angesicht treten, mit Lobgesängen ihm zujubeln. Herr, nimm alles hin, was wir tun, soll zu deines Namens Ehre sein. Nicht, dass wir gesehen oder gehört werden, aber dass dein Name verherrlicht wird. Oh Gott, ja, rede zu uns weiter heute Abend. Sprich zu uns durch dein Wort, Herr, durch deinen guten, heiligen Geist, Herr. Wir erwarten deine Gegenwart. Du bist nicht ferne, Herr. Du bist nah in unserer Mitte. Wir geben dir die Ehre. Halleluja. Ehre und Preis. Ruhm und Anbetung. Deinem wunderbaren und herrlichen Jesus Namen. Amen. Amen.
Als das Wort aus Psalm 95 gelesen wurde, sie aber erkannten meine Wege nicht. Das war doch wieder ein Satz, der uns allen durch Mark und Bein gehen musste. Ein Volk von Gott begnadigt, herausgeführt, erlöst, gespeist, getränkt und mit mancherlei Segnungen bedacht und trotzdem muss als Überschrift geschrieben stehen, sie aber erkannten meine Wege nicht. Es ist nicht einfach, die Wege Gottes zu erkennen. Und trotzdem ist es möglich, mit Hilfe des Herrn so unser Herz dazu abgestimmt und eingestimmt wird. Heute will ich einige Worte lesen und werde mich dabei kurz fassen, mit Gottes Hilfe, und über die Bundeslade sprechen und vielleicht über ihre Bedeutung auch im Neuen Testament. Ich beginne mit dem Wort aus 1. Chronik, dem 13. Kapitel vom 1. Vers. Als David sich dann mit den Anführern der Tausendschaften und der Hundertschaften mit allen Fürsten beraten hatte, sagte er zu der ganzen Volksgemeinde Israels: Wenn es euch gut dünkt und es vom Herrn, unserem Gott, gebilligt wird, so wollen wir schleunigst zu unseren übrigen Volksgenossen, die in allen Gegenden Israels zurückgeblieben sind, sowie zu den Priestern und den Leviten, die bei ihnen in den Ortschaften ihrer Bezirke wohnen, Boten senden, damit sie insgesamt zu uns herkommen. Wir wollen dann die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen. Denn während der Regierung Sauls haben wir uns nicht um sie gekümmert. Da erklärte sich die ganze Versammlung mit dem Vorschlag einverstanden, denn er hatte den Beifall des ganzen Volkes gefunden. Zunächst einmal soweit dieses teure Wort Gottes. Hier fallen uns einige Sätze und Gedanken auf. Erstens, während der Zeit Sauls, der sich nicht um Gott kümmerte und auch nicht um das, was Gott sagte oder wollte, war auch für die Bundeslade, für das Wort Gottes, für das, was Gott vorhatte, kein Raum und kein Platz. Dann aber, als ein Mann nach dem Herzen Gottes gerufen und eingesetzt war, kam es als erstes darauf an, dass Gott mitten unter seinem Volke zu seinem Recht kommt. Ein Gottesdienst hat keinen Wert, wenn nicht Gott zu seinem Recht kommt, und er kommt nur da zu seinem Recht, wo sein Wort in den Mittelpunkt gestellt wird. Menschliche Programme haben im Reiche Gottes keinen Platz. Im Gegenteil, sie sind nur ein Hindernis. Selbst der Glaube, den wir haben mögen, muss gemäß dem Worte Gottes sein. Ich war überrascht, als heute, kurz vor dem Gottesdienst, unser lieber Bruder Schautz, der ja ein Professor der Naturwissenschaften ist, der gab mir hier ein Gefäß mit Tausenden von Senfkörnern. Und wir lesen ja im Worte Gottes: Wenn euer Glaube wäre wie ein Senfkorn. Und er brachte es mir gerade vorhin und sagte: Schau's doch mal an. Wie lange, ja jahrelang, wollte ich schon mal wissen, wie ein Senfkorn aussieht, wie groß, wie klein, weil doch geschrieben steht, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr Berge versetzen. Und wenn man dann ein Senfkorn betrachtet und einen großen Berg und das Verhältnis gegenüberstellt, wo bleiben wir da mit unserem Glauben? Ich habe fast gedacht, das Gefäß sollte man mitnehmen, aber auch den Glauben im Herzen. Ist das nicht etwas Wunderbares zu wissen? Wenn unser Glaube biblisch ist, dann kann er noch so gering sein, noch so klein sein. Dann hat er Gottes Kraft in sich. dann muss sich etwas bewegen, dann muss etwas geschehen, denn so hat es der Herr gesagt. Und für mich war das gleich eine ganze Predigt. Hier bei David sehen wir, dass er glaubte und entsprechend seinem Glauben hat er gehandelt. Der Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Als erstes wollte er, dass die Bundeslade mitten unter das Volk Gottes kommt. Und ihr wisst ja, was alles in der Bundeslade aufbewahrt worden ist. Das Manna in dem goldenen Krug, wir können es vielleicht eben schnell in dem Hebräerbrief nachlesen, damit es alle genau wissen. Hebräer Kapitel 9 von Vers 2. Hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna sowie der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die Bundestafeln befinden. Wir haben über diesen Text schon vor Jahren gesprochen. Wenn wir dieses Wort lesen, denken wir automatisch an Matthäus 25. Von dem Beispiel über die Klugen und Törichten, die einen hatten Öl in ihrem Krug und die anderen nicht. Hier kommt das Wort Krug vor und im Zusammenhang mit dem Manna. Viele haben den Geist, aber sie haben das Wort nicht. Und andere haben das Wort, aber sie haben den Geist nicht. Beides gehört zusammen. Das Wort muss durch den Geist Gottes lebendig gemacht werden, damit es zur geistlichen Speise für deine und meine Seele werden kann. Das ist doch das Geheimnis dieses Wortes hier, dass beides zusammengehört. Der Stab war ein Zeichen für die Widerspenstigen. Das mögen manche von uns gar nicht wissen. Wer weiß es, dass der Stab Aarons, der in die Bundeslade gelegt wurde, ein Stab war als Zeichen für die Widerspenstigen in den Tagen Moses, die nicht der göttlichen Verordnung Glauben geschenkt haben, sondern sich anmaßten, in eigener Regie im Reiche Gottes etwas tun zu dürfen. Jetzt mögen manche bei sich selber denken, Bruder Frank, das musst du uns aus der Bibel vorlesen. Darf ich wissen, wie viele möchten, dass ich das aus der Bibel lese? Ja, alle, hundertprozentig. Ja, ganz gewiss. Ich wiederhole, der Stab, der in die Bundeslade gelegt worden ist, ist als Zeugnis gegen die Widerspenstigen in den Tagen Moses auf Anordnung Gottes hineingelegt worden. Ich habe Amen, ich weiß nicht, ob das so sein sollte, aber so steht es tatsächlich in der Bibel geschrieben. Als David damals die Bundeslade holte, hatte es seinen Zweck. Aber ich lese euch erstmal das Wort, damit gewährleistet ist, dass ihr auch weiter zuhört. In 4. Mose, im 17. Kapitel, lesen wir von Vers 6. Am folgenden Tage aber murrte die Gemeinde, die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron. Sie riefen, ihr habt das Volk des Herrn umgebracht. Als sich nun die Gemeinde gegen Mose und Aaron zusammenrottete, wandten sich diese dem Offenbarungszelt zu und siehe, die Wolke bedeckte es und die Herrlichkeit des Herrn wurde sichtbar, als dann Mose und Aaron vor das Offenbarungszelt getreten waren, gebot der Herr dem Mose: Entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde, ich will sie in einem Augenblick vernichten. Da warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder, und Mose rief dem Aaron zu: Nimm die Räucherpfanne, tue feurige Kohlen vom Altar hinein und leg Räuchwerk darauf, trage es dann eilends unter die Gemeinde und erwirke ihnen dadurch Sühne. Denn das Zorngericht ist bereits vom Herrn ausgegangen und das Sterben hat schon begonnen. Lasst uns einen Augenblick bei diesem Gedanken stehen bleiben. Vorher, so könnt ihr es nachlesen, im 16. Kapitel ist von Datan, von Abiram und von manchen die Rede und von dem, was dort geschah. Hier ist nun davon die Rede, dass der Herr dem Mose gebot: Entfernt euch, dann soll ein Zorngericht ergehen. Mose aber warf sich auf sein Angesicht. Er verließ die Gemeinde nicht, auch in dem Moment nicht, als der Zorn Gottes wütete. Er zog mit der Gemeinde aus, er war mit der Gemeinde verbunden, er war bereit, über Höhen und durch Tiefen mit der Gemeinde zu gehen und sich mitten im Gericht in den Riss zu werfen und trotzdem in der Gemeinde zu bleiben. Das war vielleicht das zweite Mal, an dem Mose nicht ganz genau tat, was der Herr ihm sagte. Einmal beim Schlagen des Felsens, dass er einmal schlagen sollte, und er schlug zweimal. Aber hier, dass er aus der Gemeinde herausgehen sollte, und er tat es nicht. Er warf sich auf sein Angesicht. Er zeigte, dass er mit der Gemeinde leben und sterben wollte. Das sind Männer Gottes, das sind Knechte Gottes, das sind Kinder Gottes, die mitten in allem, was geschehen mag, standhalten, anstatt wegzugehen und, wenn es auf Befehl wäre, sich auf ihr Angesicht werfen und bleiben und sagen: Herr, hier treten wir in den Riss, damit du zu deinem Recht kommen kannst. Doch das war noch nicht alles. Es geht hier in wunderbarer Weise weiter. Dem Sterben wurde ein Ende gemacht. Sühne wurde dem Volk gebracht und die Menschen überlebten. Dann aber lesen wir weiter von Vers 19. Dann legte sie im Offenbarungszelt vor der Gesetzeslade nieder, da, wo ich mich euch zu offenbaren pflegte. Ihr wisst den Zusammenhang. Es ging darum, dass Gott eine Entscheidung getroffen hatte, wer ihm dienen sollte. Es kann nicht jeder kommen und sagen: Ich trete jetzt in den Dienst des Herrn. Es waren 12 Stämme. Und aus diesen 12 Stämmen hatte Gott einen erwählt. Und es ging über die Linie Aarons und Levis. Und diesen Stamm hatte Gott erwählt. Aber die anderen waren damit nicht zufrieden. Und so sprach Mose: Nimmt jeder einen Stab, bringt ihn her, kommt in das Offenbarungszelt und dann soll Gott die Entscheidung treffen. Von Vers 22 lesen wir: Darauf legte Mose die Stäbe vor dem Herrn im Offenbarungszelt nieder. Als nun Mose am folgenden Tage in das Offenbarungszelt hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons, der dem Stamme Levi angehörte, gesprosst, und zwar hatte er Schosse getrieben und Blüten hervorgebracht und trug reife Mandeln. Ein Stab, mit dem man in der Hand einherging. Ein Stab hat in einer Nacht Sprosse, Blüten und Mandeln, reife Mandeln, nicht halbreife, sondern reife Mandeln hervorgebracht. Dann heißt es weiter, Mose holte nun alle Stäbe aus dem Heiligtum des Herrn heraus und legte sie allen Israeliten vor. Diese besahen sie und nahmen ein jeder seinen Stab zurück. Der Herr aber gebot dem Mose, bringe den Stab Aarons wieder vor die Gesetzeslade zurück. Er soll dort als ein Mahnzeichen für die Widerspenstigen aufbewahrt werden, damit du ihrem Murren gegen mich ein Ende machst und sie nicht zu sterben brauchen. Das habe ich eben nicht aus der Zeitung gelesen und auch nicht als Kommentar aus irgendeinem Buch oder einer religiösen Zeitschrift. Das habe ich hier aus 4. Mose 17, Vers 25 vorgelesen. Gott hatte die Entscheidung getroffen. Er wollte dem Murren ein Ende machen und damit aller Widerspenstigkeit, damit in seiner Gemeinde Ruhe und Ordnung zurückkehre und die Einmütigkeit wiederhergestellt wird, damit der Segen Gottes offenbar werden kann. Daraus können wir nur lernen, dass wir im Reiche Gottes nicht einfach alle irgendwas machen wollen, sondern nur das machen können, was der Herr uns aufträgt und was er uns gebietet. Ich weiß nicht, wie viele von uns dieses Wort jemals gelesen haben, aber die Gesamtverbindung ist uns klar. Gott hatte einen Propheten gesandt, hatte alle Verordnungen gegeben, das Volk Israel herausgeführt, mächtige Wunder und Zeichen geschahen, alles wurde geordnet. Aber dann, als er zum Beispiel die Leute, die Häupter zusammenrufen wollte, steht in 4. Mose 16, Vers 12, hierauf ließ Mose Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, durch Boten rufen, aber sie ließen sagen, wir kommen nicht zu dir hinauf. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Lande, das von Milch und Honig überfließt, hierher geführt hast? Mose tat nach dem Befehl und dem Wort des Herrn. Und da die innere Auflehnung, diese Widerspenstigkeit, wir kommen nicht zu dir hinauf. Mit anderen Worten, wer bist du? Aber dieser Mann hatte sich nicht selber gerufen und in den Dienst gestellt, sondern war von Gott dazu bestimmt, in jener Zeit die Verheißung Gottes in Realität zu sehen und die Verheißung erfüllt zu sehen. Aber es gab Menschen, die es nicht erkannten. Dann kam natürlich die Entscheidung des Herrn. Und dann sollten diejenigen, die dem Zorngericht Gottes entgangen waren, für immer wissen, dass Gott die Entscheidung getroffen hatte. Aller Widerspruch und alle Widerspenstigkeit sollte damit zu Ende sein. Deshalb gebot der Herr dem Mose, dass er alle Stäbe in das Heiligtum bringen soll, damit Gott der Herr Zeugnis ablegt und bestimmt, wer was tun soll. Oh, wie weit sind wir noch von der göttlichen Ordnung entfernt. Jeder meint, denken, sagen und tun zu können, was er will, nach dem Motto, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? aber nicht für das Reich Gottes, nicht in göttlichen Dingen. Hier gilt Gottes Wort und sonst nichts. Und wer sich da nicht fügen kann, der muss sich sagen lassen, dass Widerspenstigkeit vorhanden ist. Und die Widerstrebenden werden das Ziel Gottes nicht erreichen können. Wir können nicht einerseits gegen die göttliche Ordnung sein und andererseits meinen, uns in sie gefügt zu haben. Wir sind dann im Widerspruch und Zwiespalt mit uns selber und legen Zeugnis von einem Doppelleben in uns ab. Und das darf nicht sein. Wir müssen auf das Wort Gottes ein- und abgestimmt werden, denn nur so wird Gott zu seinem Recht kommen können. Mose, der Mann Gottes, hat die Worte des Herrn gehört nach all dem, was war. Nach ihm wurde gesagt, sondere dich ab, geh hinaus, ich werde Gericht halten. Und wie schon betont, Mose konnte nicht. Er war dazu bestimmt, das Volk herauszuführen und nach dem Willen Gottes in ihrer Mitte so lange zu bleiben, bis sein Werk getan war. Deshalb warf er sich auf sein Angesicht. Liebes Herz, teure Seele, wollen wir daraus lernen, dass wir als Kinder Gottes, als Gemeinde des Herrn dazu bestimmt worden sind, nicht nur herauszuziehen aus Ägypten, aus den Bindungen, aus allem, was zu dieser Welt gehört, sondern auch dazu bestimmt worden sind, in das Land Kanaan, in die Herrlichkeit hineinzugehen. Wenn aber Zeiten der Prüfungen kommen und Männer links und rechts auftreten und etwas Eigenes machen wollen und dadurch in die Gemeinde den Zwiespalt hineintragen, dann müssen wir den Mut haben, uns auf unser Angesicht zu werfen. Mitten unter den Toten. Ich kann sich vorlesen, wie viele starben. 14.700. 14.700 sind gestorben. Und Mose sah sie fallen zu Rechten und zu Linken. Und er hat nicht die Flucht ergriffen. Er ist nicht von dannen gegangen. Er blieb, wo er war. Er ist bereit gewesen, mit diesem Volke Siege und Niederlagen, Höhen und Tiefen, was immer kommen würde, mitzuerleben und mitzutragen. Das ist eine göttliche Bescheinigung für einen solchen Mann, wenn er in dieser Situation standhält. Und ich wünsche mir diesen Stand, und nicht nur mir, sondern uns allen. Der Herr sagte Mose, weiche von hier, denn ich werde an der Gemeinde das Gericht vollziehen. Mose weicht nicht. Mose wirft sich auf sein Angesicht. O Dank sei Gott. Der Herr schenke mir, er schenke uns allen diese Einstellung, wie sie Mose hatte. Er hätte sagen können, ja, ich habe auch schon genug. Herr, jetzt bin ich froh, dass ich abdampfen kann. Nicht Mose. Nicht ein Mensch, der mit Gott und mit der Sache Gottes und dem Volke Gottes und dem Werk Gottes verbunden ist. Der kann die Flinte nicht ins Korn werfen. Der muss da bleiben, wo er ist. Mitten unter den Toten blieb einer, der sich in den Riss warf. Und als er sich auf sein Angesicht warf, rief er seinem Freunde und Bruder Aaron zu, nimm die Räucherpfanne, tu Kohlen vom Altar in sie und renne unter die Gemeinde und bringe Sühne vor Gott für das Volk. Einer lag auf dem Angesicht im Gebet und der andere tat, was ihm gesagt wurde und brachte Sühne unter das Volk und der Zorn Gottes legte sich. ihr Lieben, der Zorn Gottes kann sich doch nicht legen, wenn der Feind zwischenschlägt und sich alles zerstreut. Nein, da, wo wir zusammenbleiben und ausharren, was immer geschehen mag, da wird Gott sich am Schluss offenbaren und es wird kund werden, dass seine Sache nicht untergehen wird, sondern bis ans Ende bestehen bleibt. Mose blieb nichts weiter übrig, als zu tun, was der Herr ihm gebot. Die 12 Stämme, jeder brachte seinen Stab, 11 blieben trocken, wie sie vorher waren. Und der 12. hat getrieben, hat Knospen und hat auch reife Mandeln in eine einzige Nacht gebracht. So kann Gott Entscheidungen treffen, übernatürlich wirken. Für den Menschenverstand völlig unbegreiflich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Unser Herr sagte damals, Gott ist imstande, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oh, das, wir könnten glauben, glauben, wie die Schrift sagt, glauben, wie Gott gesagt hat. Dann würde es reichen, wenn solch ein Senfkorn als Glaube in uns wäre, dass sich Berge versetzen ließen. Aber erst muss Ruhe im Lager sein. Wir müssen einmütig werden können, damit wir unsere Stimmen im Gebet zum Throne Gottes emporheben können. Und Gott hatte Ruhe gebracht. Er hat die Entscheidung getroffen. Ließ aber sagen, dass dieser Stab Aarons, der Blüten getragen und Frucht gebracht hat, dass er in die Bundeslade hineingelegt werden soll. Der Herr aber gebot dem Mose, bringe den Stab Aarons wieder vor die Gesetzeslade zurück. Da, wo Gott das Wunder getan hatte, da, wo die göttliche Bestätigung herabkam, das war nicht im Vorhof, das war dort, wo die Bundeslade, wo das Wort unseres Gottes war, dort offenbarte sich der Herr. Denn da haben nicht Menschen geredet, da hat Gott geredet und da hat er auch geantwortet. Da hat er gewirkt und da hat er bestätigt. Und das Gleiche wird auf uns als Gemeinde, als Trägerin seines Wortes. Nur da wird es geschehen können, wo wir eine Bundeslade Gottes sehen und wo wir sie als Gemeinde bilden können, nämlich eine Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes, die als erstes sein Wort aufnimmt, als zweites miterlebt, dass das aufgenommene Wort kein toter Buchstabe, sondern göttliche, lebendige Realität aus Gnaden werden kann. Darauf kommt es doch an in diesen Tagen. Nicht, ob wir mehr wissen, nicht, ob wir die Dinge besser wissen, sondern ob Gott zu uns reden, ob er uns zur Bundeslade, nämlich zu dem Punkt zurückbringen kann, wo er mit uns geredet hat, wo er uns sein Wort offenbart hat, ob er uns dahin zurückbringen kann. Vor die Gesetzeslade zurück. Er soll dort als ein Mahnzeichen für die Widerspenstigen aufbewahrt werden. Was war es? Ein Mahnzeichen, ein Warnzeichen, eine Warnung für die Widerspenstigen sollte es sein. Er sollte in der Bundeslade aufbewahrt werden, zu einem Zeugnis gegen jene, die nicht begriffen hatten, dass Gottes Wort für sie gilt, genauso wie für alle anderen. Es gibt Menschen, Wir wissen genau, wie damals das Gottes Wort in der Bundeslade war. Aber sie dachte nicht daran, dass dieses Wort auch für sie verbindlich ist. Für alle anderen war es verbindlich. Sie konnten jedem sagen, was er tun oder nicht tun durfte. Aber für sie selber schien dieses Wort keine verbindliche Bedeutung zu haben. Und da hat Gott das Recht gesprochen und hat ein übernatürliches Wunder geschehen lassen und später diesen Stab zu einem Mahn- und Warnzeichen für die Widerspenstigen aufbewahren lassen. Und es heißt wörtlich, damit du ihre Murren gegen mich ein Ende machst und sie nicht zu sterben brauchen. Erst begann die Auflehnung, das Murren und dann kam das Sterben. Ihr Lieben, die Dinge wiederholen sich. Es geschieht unter der Sonne nichts Neues, schreibt Salomo, sondern das, was war, wird wieder sein. Und so sehen wir, dass die Dinge sich wiederholen können. Aber Gott hat damals Recht gesprochen. Er hat allem Murren ein Ende gemacht, und zwar über Nacht. Bei uns dauern die Dinge Tage, Wochen, Monate und Jahre. Bei Gott nicht. Gott spricht Recht über Nacht. Über Nacht. Plötzlich. Auf einen Schlag. Und dann werden es die Leute erkennen. Wichtig ist, dass wir begreifen, was damit verbunden ist. Wir möchten immer den schönen Teil herausnehmen und sagen, in der Bundeslade ist das Manna aufbewahrt worden, nämlich nach den 40 Jahren, als das Manna aufhörte, vom Himmel herunter zu regnen, wurde es in diesen Krug getan und zum Zeugnis aufbewahrt, damit alles Volk je und je wissen sollte, dass Gott vom Himmel das Brot, die Speise herunterregnen ließ. Doch das war nicht alles. Auch der Stab musste hineingelegt werden. Einerseits die Treue Gottes, die durch das Manna, das im Krug aufbewahrt wurde, ist verdeutlicht worden, und durch den Stab, dass Gott Recht gesprochen hat und dass er so allen Widerspruch erledigt und dass er das letzte Urteil, das rechtskräftig war, gesprochen hatte. Und dieser Stab ist hineingelegt worden als Denkzeichen, als Mahnzeichen für die Widerspenstigen, damit ihre Murren gegen Gott ein Ende gemacht wird. Und ihr wisst ganz genau, nicht mit einem Satz haben sie gegen Gott gemurrt, aber mit allen Sätzen haben sie gegen Mose gemurrt. Und dennoch war es ein Murren gegen Gott. Denn Gott hat durch Mose geredet. Gott hat durch Mose gewirkt. Gott hatte zu ihm gesprochen, hatte ihn gesandt, hatte ihn beauftragt. Wir begreifen sehr oft nicht, was die Worte unseres Herrn besagen. Alles, was ihr einem der Geringsten getan habt, die an mich glauben, das habt ihr mir getan. David ließ die Bundeslade zurückbringen. Er wollte, dass Gott unter das Volk Israel zurückkehrt. Und der Anfang sollte dadurch gemacht werden, dass die Bundeslade, das Wort Gottes, das in den Tagen Sauls keine Bedeutung gefunden hatte, weil er nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dass dieses Wort mitten unter das Volk Gottes zurückkehre und der Herr sich ihnen zuwenden und ihnen wieder vorausgehen könnte. Hier lesen wir in Vers 4 in 1. Chronik 13, Da erklärte sich die ganze Versammlung mit dem Vorschlage einverstanden, denn er hatte den Beifall des ganzen Volkes gefunden. Und trotzdem ist die Sache wieder so gemacht worden, wie Gott sie nicht haben wollte. Die Sache selber war richtig, nur wie sie getan wurde, war wieder nicht nach dem Willen Gottes. Und wir alle kennen die Geschichte. Die Bundeslade sollte auf den Schultern der Priester getragen werden. Und man kann die Beschreibung im 2. Mose im 25. Kapitel ganz deutlich nachlesen. Die Ringe für die Tragstangen sollten an den Seiten befestigt werden. Hier wurde sie nicht getragen, sondern auf einen neuen Wagen gelegt. Muss ja immer was Neues sein. Das Alte scheint ja nicht gut genug zu sein. Und jeder möchte immer etwas Neues und dann die Sache da drauf tun. Und dann kommen noch ein paar Ochsen, die den Karren ziehen sollen. Und dann meint man, Gott genüge getan zu haben. Lasst mich's heute deutlich sagen, und das aufgrund des Wortes des Herrn. Man kann die richtige Sache noch falsch machen, und dann wird sie zum Unsegen anstatt zum Segen. Das Bringen der Bundeslade war nach dem Willen Gottes, aber sie sollte doch von den Priestern getragen werden, und hier wurde ein neuer Karren gemacht und dann wurden Ochsen vor den Karren gespannt und dann wurde die Bundeslade da drauf gelegt und plötzlich stolperten die Ochsen und der Wagen kippte um. Ein Mann will sie festhalten und wird auf der Stelle getötet. Dazu ist das Wort Gottes nicht gegeben, dass Menschen dadurch getötet werden. Das Wort Gottes ist dazu gegeben worden, dass Menschen aus dem geistlichen Tode zum Leben mit Gott hervorgerufen werden. Aber das kann nur da geschehen, wo das Wort Gottes dem Willen Gottes gemäß gehandhabt wird. Das Zurückbringen war richtig, der Beifall der ganzen Gemeinde, des ganzen Volkes war schön, aber dann hätte es richtig gemacht werden müssen. Es heißt hier, David aber tanzte und alle Israeliten vor Gott mit Aufbietung aller Kräfte. Es kann getanzt werden und jubiliert werden. Und trotzdem kommt der Augenblick, wo die Sache umkippt, wo sie schief geht, wo die Rinder oder die Ochsen stolpern. Und schon kippt das Ganze um. Da nützt kein Tanzen, das ist noch kein Beweis. Kein Jubeln, kein Jubilieren, gar nichts. Sondern da, wo die göttliche Ordnung voll und ganz respektiert wird und die Dinge gemäß dem Worte Gottes getan werden. Nur da wird Gott zu seinem vollen Recht kommen. Und ich meine, wir haben in dieser letzten Zeit die Pflicht dazu, Gottes Wort zu durchforschen. Und aus dem, was in der Vergangenheit geschah und im Worte Gottes geschrieben steht, zu lernen und uns die Frage zu stellen, Herr, wo bin ich geistlich eingeordnet? Habe ich mich in deine Gemeinde hineinfügen lassen? Wo stehe ich? Wie stehe ich vor deinem heiligen Angesicht? Hier wurde getanzt, alles jubilierte mit Aufbietung aller Kräfte, mit Gesängen und unter Begleitung von Zimbeln, Harfen und Handpauken. Und was war's? Als das voll im Gange war, hat Usia den Wagen halten wollen und das Ganze war nicht mehr aufzuhalten. Gott möchte, dass alles stimmt. Wir leben in den Tagen, in denen alles in den rechten Stand gebracht werden muss. Und dazu gehört ein voller Respekt im Hause und im Reiche Gottes für das, was er verheißen und was er auch tut. Es ist unmöglich, im Reiche Gottes eine Harmonie zu haben, es sei denn, dass wir uns alle mit dem Worte Gottes abstimmen lassen und von Herzen darauf eingehen und allen Widerstand aufgeben. Wenn wir das nicht tun, dann kann es uns passieren, dass wir eines Tages feststellen werden, aller Jubel über die Offenbarung des Wortes, über all die Belehrung, über alles Reden Gottes, wird nichts genützt haben, wenn nicht damit verbunden wird, dass der Einzelne und alle gemeinsam mit Gott und miteinander verbunden werden, um so die Gemeinde des lebendigen Gottes zu bilden, in der sich Gott hier auf Erden ganz neu offenbaren kann. Oft haben wir es gesagt, die Gemeinde ist kein totes Denkmal. Sie ist ein lebendiger Organismus des Leibes Jesu Christi. Und der Herr möchte sich uns allen aus Gnaden offenbaren. Er hat dort in die Bundeslade zu seinem Worte den Krug mit dem Manna hineintun lassen, aber auch den Stab, der als Zeugnis für die Widerspenstigen dienen musste, die nicht bereit waren, die Entscheidungen Gottes zu respektieren, sondern meinten, innerhalb des Reiches Gottes ihre eigene Sache machen zu können. Und das geht einfach nicht, auch nicht in der heutigen Zeit. Es stimmt, jeder kann machen, was er will, und das ist ja auch bereits der Fall. Aber bei Gott werden wir damit nicht durchkommen. Irgendwann wird sich uns Gott in den Weg stellen und wird die Entscheidung treffen müssen und wird sagen, so habe ich es angeordnet, so ist es in meinem Willen. Und wer sich nicht darunter fügen kann, der lässt sich in das Heilsgeschehen Gottes nicht einordnen. Da wird unsere fromme Fantasie und all unsere fromme Einbildung und alles ihr Ende mit Schrecken erreicht haben. Gott sucht Menschen, die nicht widersprechen, die sie nicht auflehnen, sondern Menschen, die bereit sind, mit ihm zu gehen, sich ihm zu unterordnen und zu fügen, damit er in der Gemeinde diese göttlichen Dinge, die er verheißen hat, auch tun kann. Wenn uns Gott das heute Abend ins Herz legen könnte, dass wir uns sagen würden, Herr, lass uns nicht zu den Widerspenstigen gehören, sondern zu denen, die auf deinen Wegen wandeln und nach deinem Willen tun, dann wird es aus Gnaden geschehen. Gott gebe diese Entscheidung in dein und in mein Herz. Möge sie aufrichtig und ehrlich sein, und dann wird er das Gelingen aus Gnaden dazu geben. Denn Gott hält, was er verspricht. Er steht zu seinem Wort, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns singen, so wie ich bin, so muss es sein. Himmlischer Vater, vor deinem Wort erzittern und erbeben wir. Es sind nicht nur Geschichten für uns über Vorgänge, die einmal stattgefunden haben. Irgendwo finden wir uns wieder. Wir sind beschrieben in deinem Worte. Irgendwo nehmen wir unseren geistlichen Stand ein, ob bewusst oder nicht. Ach Herr, ich bitte dich für mich ganz persönlich, lass mich erkennen, wo ich geistlich stehe. Ach mein Gott, das Gleiche erbitte ich für jeden Bruder, für jede Schwester, für alle, die in dein Reich hineingekommen sind und noch hineinkommen werden. Ach, treuer Gott, welch ein geistliches Sterben ist durch alles Murren, durch alle Auflehnung, durch alles gekommen. Treuer Gott, lege du selbst Zeugnis ab. Ach Herr, möge dein Volk sich an der Bundeslade versammeln und erkennen, dass du beides getan hast. Du hast einerseits das Manna hineintun lassen, andererseits den Stab. Du hast deine Gerechtigkeit und Treue geoffenbart, hast dein Volk gespeist, hast sie hindurchgetragen mit schonender Geduld. Andererseits hast du gezeigt, dass du Recht sprichst, dass du entscheidest und dass dein Wort in deiner Gemeinde gilt und dass deine Entscheidungen zu respektieren sind. Ach, treuer Gott, bringe doch als erstes die Gottesfurcht wieder zurück. Herr, sie ist gewichen. Mein Gott, bringe sie zurück. Sie wird der Anfang der göttlichen Weisheit sein. Ach, wir sehnen uns danach, dass du dich offenbaren könntest. Wir warten darauf, treuer Gott, bis hierher hast du uns gebracht. Herr, wir bitten dich, wollest du Gnade schenken, dass wir wie Moses uns auf unser Angesicht werfen. Herr, in Fürbitte für dein Volk, damit das Sterben ein Ende hat und du neu in Gnaden und in Erbarmen herabsehen könntest. Treuer Heiland, nimm uns alle hin. Du kennst unsere Herzen. Du weißt um unseren Zustand. Manchmal ist das Wollen da und das Vollbringen nicht. Ach, treuer Herr, schenke uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Treuer Herr, du hast uns in dieser Zeit, wie in den Tagen Moses, ein prophetisches Wort geoffenbart. Du hast deine Gemeinde zusammengerufen, dein Volk versammelt, um mit uns zu reden, um uns das kundzutun und zu offenbaren, was noch verborgen war. Doch, treuer Gott, was ist geschehen? Herr, du weißt alle Dinge, dir brauchen wir nichts zu sagen. Wir bitten dich darum, bring Gottes Furcht zurück in deine Gemeinde. Schenk sie mir im tiefsten Inneren meines Herzens, dass ich dein Wort so respektiere, wie ich dich respektieren würde. Ach Herr, dass wir dein Wort annehmen könnten, so als stündest du vor uns und würdest hörbar und sichtbar mit uns reden. Ach, mein Gott, wenn dieses geschieht, wirst du dich offenbaren können und dein Wort bestätigen. Treuer Herr, in dieser Stunde, in der wir an dieses Wort erinnert wurden, bringen wir dir das gesamte Volk Gottes, Und wir werfen uns im Geiste vor deinem Angesicht nieder und bitten dich, mögen unsere Gebete als ein Räuchwerk vor deinen Gnadenthron kommen und Erhörung finden, damit allem geistlichen Sterben ein Ende gemacht würde und du dich neu offenbaren könntest mitten unter deinem Volke. Herr, du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wir danken dir, wir preisen dich, wir rühmen dich und wir beten dich an. Herr, wir bitten dich, möge auch der Stab zur Warnung für alle Widerspenstigen, für alle Murrenden dienen. Mein Gott, schenke Gnade, dass alle Murren und aller Widerspenstigkeit ein Ende gemacht würde, damit das geistliche Sterben aufhört und neues Leben aus Gott offenbar werden könnte und dein Wort Frucht bringen würde zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Denn zu deiner Ehre soll es geschehen, dass jede Verheißung erfüllt wird, die du gegeben hast, mitten unter deinem Volke. Dir sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für dein teures und klares und heiliges Wort, auch heute Abend in Jesu Namen. Amen.